Digital Brainstorming.
Sie hören einen Podcast des Mikrokulturprozent.
Wir sitzen hier mit drei Personen. Vor mir ist Niki Schawalder, dann Monja Pletsch und schließlich Martin Feutz. Das sind drei Gäste, drei Mitorganisatoren eines Kurses oder eines Workshops, der zurzeit im ARC in Romemodi stattfindet. Und im Zentrum dieses Kurses steht die Idee von Dorkbot. Das ist ein Konzept, das Monja Pletsch verfolgt. Und vielleicht, Monja, erklärst du gleich zu Beginn, was eigentlich dieses Dorkbot ist.
Also genau sagen, was Dorkbot ist, kann ich gar nicht, weil Dorkbot-Meetings, so wie wir das in momentan hauptsächlich in Zürich organisieren, gibt es in über momentan, denke ich, 40 Städten in der Welt. Es ist dezentral organisiert, das heißt, das sind einzelne Communities, die für ihre Stadt diese Meetings, also diese Treffen organisieren, und die sind unabhängig, also wir sind alle unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt zwar so eine Philosophie, aber im Endeffekt sind wir an nichts gebunden, wir sind frei. Das heißt, jede Community hat auch die Freiheit, das Meeting oder diese Plattform so zu nutzen, wie sie möchte. Und dadurch gibt es eben auch regionale Unterschiede.
Jetzt, Monja, wenn du vielleicht einfach ganz einfach mal übersetzen könntest, was heißt Dorkbot und wofür steht das genau?
Okay, also Dorkbot wurde, ich glaube, wann das, um die 2000 von Douglas Repetto in New York initiiert. Und er dachte sich, okay, das Meeting, was oder diese Plattform, die er gerne ins Leben rufen möchte, die braucht irgendwie einen Namen, der so, ich glaube mal, so ein bisschen eine Richtung angibt in elektronische Gestaltung, aber die auch das Informelle dieses Treffens unterstreicht. Und Bot, denke ich mal, kommt von Robot, und Dork bedeutet übersetzt eigentlich, glaube ich, sowas wie Depp oder Spinner Schussel. Genau. Und er hat eben versucht, so ein bisschen das Dorkbot hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Es ist einfach, denke ich mal, so ein Hinweis. Wir beschäftigen uns so hauptsächlich mit elektronischer Gestaltung, aber nicht in einem strengen, festgefahrenen Rahmen, sondern eher spielerisch und experimentell.
Und in der Unterzeile heißt es ja dann auch People doing strange things with electricity, wenn wir das übersetzen, Leute, die seltsame Dinge anstellen mit Elektrizität. Und was sind denn das für seltsame Dinge, die ihr anstellt?
Meinst du jetzt von wir als Organisatoren oder unsere Gäste, die wir einladen?
Also ganz generell, was können da für seltsame Dinge mit Elektrizität angestellt werden? Ich denke, dass es nicht darum geht, Elektroschocks zu verabreichen, aber vielleicht in einem übertragenen Sinn
Elektroschocks. Es gab auch schon die Übertragung von Elektroschocks, natürlich jetzt nicht in tödlichem Ausmaß, aber es gab eben auch schon Künstler, die sich eben mit solche Methoden performativ eingesetzt haben, mit Tänzern, die das dann sozusagen diese Erfahrung des Kontakts mit Strom performativ umgesetzt haben. Also sowas habe ich in New York mal gesehen. Aber Strange Things with Electricity, es ist deswegen, sagen wir mal, strange, weil die meisten, die wir einladen, sind Leute, die sich wirklich so im Grenzbereich des Bekannten oder des Machbaren bewegen, dass sie versuchen, Technik für sich selbst neu zu definieren, neu zu benutzen und kreativ mit Vorhandenem umzugehen, um eben auch so Grenzbereiche aufzuzeigen und mit diesen umzugehen. Und
Du organisierst solche Meetings, solche Zusammenkünfte in verschiedenen Städten, ja jetzt schon seit einigen Jahren. Welches waren für dich die beiden irgendwie bewegendsten, spannendsten Dinge, Projekte, die ihr da vorgestellt habt?
Das kann ich nicht sagen. Also nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel spannende Projekte gesehen und ja, da wir zum Beispiel wirklich die Gestaltung der Präsentation oder der Performances überhaupt nicht briefen. Das heißt, wir sagen nicht, ja, also ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, macht mal dies, das und das, sodass die Leute es verstehen. Es ist jeder frei, das so zu machen, wie er möchte. Und es sind eben auch oft Leute da, die zum Beispiel irgendwo abgeschieden leben und an ihren Werken rumbasteln und dann eigentlich wenig sozialen Kontakt haben und das eigentlich auch nie präsentieren, die kommen dann zu Dorkbot und geben eine Präsentation, die ist ganz anders als jemand, der ständig zum Beispiel damit lebt, eben seine Werke vorzustellen. Und das ist eben sehr spannend, weil plötzlich eben so auch diese Art von Präsentation plötzlich zum Spannenden wird. Dann ist es eine Performance, weil man merkt, also es gibt nicht so dieses Standardschema. Das finde ich sehr spannend. Und dann wiederum geht es natürlich so, ja, es gibt auch Highlights. Also es gibt Highlights. Wir treffen eben zum Beispiel oft auch Leute, die wir eigentlich nicht kennen, privat. Also die wir auch, von denen wir nur hören, okay, es gibt eben so dieses weltweite Dorkbot-Netzwerk und dann sagt einer von Dorkbot London, ja, da ist jetzt gerade so ein spannender Künstler in der Schweiz, lade den doch mal ein in Dorkbot Swiss. Und dann hatten wir eben, wie ist der, Chikashi Miyama zum Beispiel, ein ganz netter, sehr, sehr ruhiger japanischer Klangkünstler, der in Basel studiert hat. Und wir haben den getroffen in Basel und wirkte sehr, sehr, sehr zurückhaltend und sehr scheu. Und der hat eine Performance dargeboten im Plugin, das wirklich, also war sensationell. Er ist einfach plötzlich zu einem Rockstar mutiert und hat wirklich dieses Plugin so in seinen Grundmauern erschüttert durch seine Performance. Da waren wir total hin und weg. Also wir hatten ihn auch dann nochmal nach Zürich eingeladen. Und eben auch so, für uns war dann auch so dieser Switch plötzlich von dieser Person so spannend zu verfolgen. In Zürich war es dann sogar so, jemand hat den Hund mitgebracht und der Hund war dann so außer Rand und Band, dass er versucht hat, eben so diese Performance zu unterbrechen, die ganze Zeit rumgebellt hat und den angreifen wollte. Aber ja, das konnten wir dann verhindern noch.
Jetzt hören wir da im Hintergrund merkwürdige Geräusche und die Geräusche, das sind teils Vogelgezwitscher und Leute, die draußen sitzen und Kaffee trinken. Dann hören wir aber auch elektronische Klänge. Und die elektronischen Klänge, die stammen von euren Gästen. Wir sind jetzt ja hier auch an einem ganz speziellen Dorkbot-Meeting, das nicht einen Abend dauert, sondern fast eine ganze Woche. Und was man da eben hört, sind Kunstwerke, sind Projekte von Leuten, die ihr eingeladen habt. Aber jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer, was macht ihr jetzt hier eigentlich in dieser Woche, Martin? Du bist ja auch da involviert, du sitzt jetzt auch neben mir und warst jetzt ganz still zu Beginn. Vielleicht kannst du etwas erzählen, was passiert in dieser Woche?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es diese Woche eigentlich ein Thema hat. Es geht um Prototyping und Arbeitsmethoden, Reflexion. Im Wesentlichen und Motivation von uns, diese Woche so zu gestalten, diese Leute einzuladen, ist, sich quasi wie einen Schritt zurückzunehmen, zu reflektieren, sich aus diesen zielgetriebenen, termingetriebenen, projektüberladenen Sequenzen der Kulturindustrie rausnehmen zu können und quasi in als Individuum, aber auch in der Gruppe durch Reflexionsmomente, die wir jeden Tag gar nicht durchführen, gegen Abend in seiner eigenen Arbeit nochmals quasi zu überdenken, ohne ein konkretes Ziel vor Augen zu haben. Aber nochmals versuchen zu verstehen, wo steht man eigentlich? Eins der Themen, über welches wir vorgestern reflektiert haben, war die Frage von Freiheit. Künstlerfreiheit ist natürlich schon immer da gewesenes Spannungsfeld, würde ich mal behaupten.
Also war, die Freiheit in der eigenen Arbeit, in der eigenen Produktion.
Ja.
Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
Das Thema kam von Niki.
Das Thema kam von Niki und Niki sitzt ja auch hier neben uns. Niki Schawalter aus Zürich, wie bist du auf das Thema gekommen für dieses Gespräch?
Das kam aus einem Gespräch, das wir am Mittag geführt haben, oder?
Genau.
Ich muss jetzt das auch wieder rekonstruieren versuchen. Mir ging es vor allem, oder wir haben danach ganz grundsätzlich über Freiheit diskutiert, aber eigentlich kam es daher, dass wir uns gefragt haben, wo in unserer Arbeit ist Freiheit ein wichtiger Punkt? Weil also in der, also da, wo sich unsere Szene ja bewegt, ist ja, also das, was das Augenscheinlichste, was mit Freiheit zu tun hat, ist diese ganze Free-Software-Bewegung, dass wir als Künstler sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass wir also in Auseinandersetzung mit der Technologie relativ viel selber im Griff haben und nicht die Technologie nur affirmativ verwenden als Werkzeug und die schönen Bildchen machen, die sie für uns vorsieht und die schönen Filmchen, sondern eben die Dinge auch von hinten betrachten, versuchen, welche Parameter setzt eigentlich die Industrie schon vor, das zu reflektieren, kritisch zu hinterfragen und dann auch bewusst, man kann es auch bewusst einsetzen, aber man kann es auch bewusst subvertieren. Also das sind so unsere Themen. Und jetzt weiß ich wieder, wie es gekommen ist, weil ich habe mich am Abend zuvor nämlich als Freiheitskämpferin gefühlt, weil ich ganz weit draußen am anderen Ende der Schweiz eine flammende Rede gehalten habe dafür. Das sind war so eine Diskussion im Gange eben, dass der Computer bloß ein Werkzeug ist, mit dem man schöne Sachen machen kann. Und da sind wir eben ganz fest überzeugt, dass es je länger, je mehr, obwohl, also die Computerwelt, die Computerindustrie suggeriert ja je länger, je mehr, dass man selber Dinge machen kann. Man kann selber Fotoalben gestalten, man kann selber Filme machen, man kann plötzlich Dinge wie gedruckt herstellen. Das konnte man früher nicht, da braucht es eine ganze Profi-Industrie dafür. Und das suggeriert einem so, dass man selber machen kann. Aber das ist eine fiese Suggestion in meinen Augen, weil je länger, je mehr solche Tools eingesetzt werden, desto gleicher sehen alle Produkte aus. Das ist so eine
Also gewissermaßen vorformatiert von genau. Der Industrie und wir dürfen dann, früher konnte man zum Beispiel kein Video machen und jetzt erlaubt uns die Industrie Video zu machen. Das ist eine ganz bestimmte Freiheit, die doch auch ein bisschen gesteuert wird. Das ist das, was ihr meint.
Genau, ja, genau.
Ja, ja. Jetzt, das ist die Seite der Reflexion, die wie ihr das sehr schön auch erklärt habt, eine wichtige Rolle spielt und muss ich da irgendwie denken, die benediktinische Regel der Klostergemeinschaft heißt ja Ora et Labora und wenn man das jetzt ein bisschen säkularisiert, dann würde das heißen Arbeiten und Nachdenken oder wäre das dann ein bisschen zu salopp?
Könnte man nee, das so also für mich passt genau, das auf jeden Fall.
Ja. Ja. Das ist genau das, das war genau eben auch unsere Absicht. Und ich glaube, dass es eben aber auch eine Schwierigkeit, so etwas überhaupt zu kreieren, weil es eben so ein, glaube ich, wie wir das jetzt probieren, wirklich auch ein Experiment ist. Wie kann man sowas überhaupt veranlassen? Wie kriegt man das hin, dass Leute, dass es irgendwie auch von der Struktur her, dass bewirken kann, dass man Leute jetzt nicht zwingt, irgendwie zum Nachdenken, sondern wirklich das, und dass sie in so eine Struktur verfallen, wo sie schon Standard Antworten parat haben, sondern dass man wirklich mal sich hinsetzt und die Zeit sich nimmt, wirklich sich mal über sich selbst nachdenkt und auch nicht, da haben wir gestern drüber gesprochen, nicht so schnell so viel reden, weil meine Meinung ist, wenn man diskutiert und schnell irgendwie auch sowas verwortlicht in Sprache, dann hat man nicht viel Zeit, eben wirklich in sich selbst zu gehen und mal zu reflektieren, wie ist denn das eigentlich und wann habe ich mir was angeeignet und ist es eigentlich überhaupt gut? Und deswegen haben wir eben diese Tagebuch-Sessions jeden Abend um 6:30, wo wir eigentlich zusammen zwar sitzen, aber wir schweigen und wir schreiben unser Tagebuch und versuchen für uns selbst, den Tag, die Erfahrungen hier und auch, wenn es eine Fragestellung gibt, die Fragestellung für uns selbst aufzuschreiben. Und wir machen dann auch nicht so einen Vergleich von wegen, was hast denn du geschrieben, was hast denn du geschrieben. Das bleibt alles sehr privat und verschlossen. Aber danach gibt es Diskussionen und gibt es einen Austausch, der auch jetzt auch nicht zwingendermaßen stattfindet. Weil, also ich glaube, wenn wir eben zu viel vorgeben würden, würden wir jetzt Standardantworten bekommen. Und deswegen ist es aber auch so, dass es man auch aufpassen muss, dass eben diese Konzentration vorhanden bleibt. Weil es kann auch sehr schnell eben natürlich kippen, dass es nur noch schön hier ist und dass Leute sich nur noch wohlfühlen und nicht mehr nachdenken wollen. Und ich glaube, das ist so ein Balanceakt, den wir eben versuchen, mit diesem Format, mit diesem Experiment erstmal in einer ersten Stufe anzudenken. Und das dann weiterzuentwickeln.
Es setzt ja auch voraus, dass die Leute, die hier sind, bereit sind, sich auf so etwas einzulassen.
Ja, ich glaube, da sprichst du genau den richtigen Punkt an. Nicht zuletzt eben die Bereitschaft, aber auch die Schwierigkeit, weil es in dieser Form als Format, als Sequenz nicht besteht und diese Kultur von Offenheit, von quasi Entwertung oder Nichtvalorisierung eigentlich so im Alltag nicht vorhanden ist. Und sich da quasi erstmal diesen Schritt zurückzumachen, rauszunehmen aus diesem quasi impliziten, kontinuierlich vorhandenen Wertesystem, dass man überhaupt auch quasi für sich selber, aber dann auch im Dialog mit anderen Kollaborateuren oder Projektbeteiligten auf einem anderen Niveau überhaupt reflektieren kann und das quasi wie trennen. Das ist natürlich schon schwierig. Ich glaube, es braucht da einfach eine Anlaufzeit, ein paar Tage, bis man sich da reinbegeben kann.
Sich da eingefühlt und eben auch ein bisschen auf diese Sache eingestellt hat.
Ja, also es ist auch noch der Punkt, dass wir uns eigentlich alle sehr gut kennen, aber wir kennen uns als Freunde und wir kennen uns nicht eben in so einem anderen Modus. Also für mich ist das ein anderer Modus. Wir haben diese Rituale auch durchzuziehen, die ernst zu nehmen, die wertzuschätzen, die in der Stille auch durchzuziehen. Das sind manchmal auch komische Situationen oder man kann das auch als aufoktroyiert empfinden oder so und dann spürt man da schon fast wieder, wie wenn man an der Schule wäre, so studentische Widerstände und so weiter. Das ist ein Schritt, den wir aber langsam, ich glaube, also den Turn geschafft haben. Also das war eine Schwierigkeit, weil wir uns als Freunde so gut kannten und weil wir nicht einfach hier als leitende Person einfach plötzlich eine andere Rolle spielen können, als was wir sonst in dem Kontext tun. Aber was ich noch sagen wollte zur Labora, das ist aus zweierlei Hinsicht in meinen Augen, ist es eben der springende Punkt. Also nicht nur, dass wir etwas leisten wollen und also eine Also wir leisten sowieso, ja, also das Experimentieren mit den Dingen, oder? Sowieso in unserem ganzen Alltag. Was wir hier speziell leisten wollen, ist eben darüber nachzudenken, diese Metaebene zu finden, auch mal zu verbalisieren, was wir eigentlich tun. Und auf der anderen Seite aber Arbeit als solche wirklich ist genau auch Thema. Also wir haben gemerkt, oder ich merke, ich arbeite ja in vielen verschiedenen Zusammenhängen auch. Habe auch meine Finger im Business drin, bin in der Schule selber Studentin und unterrichte, aber auch ich sehe so aus verschiedenen Perspektiven eigentlich auch jetzt auf die Leute, wie sie arbeiten, wie neuere Methoden oder vor allem in der Medienarbeit, Medienkunstarbeit, bin ich der Meinung, dass da ganz spezielle andere Dynamiken sich ausarbeiten. Durch das Vernetzte, und mit Vernetzung meine ich nicht bloß, dass man Computer zusammenhängt oder dass viele Leute miteinander arbeiten, sondern eine vernetzte Logik ist für mich auch, dass man gar nicht drum herum kommt mit vielen Experten oder vielen Teilen, auch vielen Bauteilen, auch auf technischer Ebene, oder? Klar zu kommen, das sind relativ viele Komponenten im Vergleich zu anderen Arbeiten oder anderen, wenn man ein Buch produziert oder so, ich will das nicht jetzt von, also minderwertiger überhaupt nicht, aber es ist einfach nicht so vielteilig wie die Arbeiten, wie wir zu bewältigen haben. Und da das Gefühl zu haben für dieses ganze Gewebe von Teilen und zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Fäden zu ziehen und eben auch im Sozialen, am Ablauf, in der Entwicklung eines Prozesses, dass nicht immer alles nur linear zu seinem Punkt kommen kann, dann weitergehen, weil es gibt andere Leute, die auf Zwischenresultate warten oder es gibt eine Präsentation oder so. Da beobachte ich ganz viele neue Strategien, wie Leute mit dieser Komplexität umgehen. Und da bin ich der Meinung, dass wir das noch nicht so verbalisiert haben, dass wir da noch nicht nicht klar auf den Tisch gebracht haben, was ist dahinter. Ist wirklich was Neues? Meinen wir das nur, weil wir in unserer eigenen Welt abgekapselt sind? Oder ist da eine Dynamik dahinter, die ganz spezifisch vom Netz auch geprägt ist?
Gibt es da gerade eine Strategie, die dir in den Sinn kommt, die für dich neu und überraschend war?
Also für mich ist immer das Wichtigste oder das, was ich vor allem auch vermitteln möchte, auch im Unterricht, dass ich sehe, was die größte Krux ist, was auch hier dann zu unserem Thema geworden ist, ist das Prototyping. Eben das, also kennt ihr auch den Begriff des Rapid Prototyping aus der Industrie, also dass man sich so sukzessive an ein Ziel heranarbeitet, tastet, ja. Gräbt. Und für mich ist das auch sehr schön der Link noch zu der Historie oder zum historischen Untergrund unserer Beschäftigung mit der Technologie im Bild der Kybernetik, also diese Feedback-Schlaufen, dass man da eigentlich nicht ein Ziel vor Augen hat, ein ganz klares, ich möchte, dass mein Projekt genau so und so aussieht und da arbeite ich jetzt kauen oder gestochen drauf hin, sondern dass man mal so eine Zielformulierung hat und dann aber so Zwischenschritte festlegt und wie ein Steuermann, das Wort Kybernetik stammt ja vom Steuermann, der auf dem Wasser eben sich bewegt und nicht auf festem Grund, wo man das Steuer schneller rumziehen kann, sondern immer so in einer Kurve eigentlich so sich annähernd an ein Ziel hin, auf ein Ziel hinzu bewegt. Und das ist für mich so eine Key-Vorstellung, dass man immer an dem nächsten Zwischenstopp nochmal innehält und guckt, wo war mein bisheriges Ziel, ist es noch richtig, funktioniert das noch mit den Erkenntnissen, die jetzt im bisherigen Prozess hervorgekommen sind, passt das noch allen beteiligten Menschen, allen beteiligten technischen Teilen und so weiter. Die Gestaltung, die Story, passt das irgendwie noch zusammen? Und sich so schlaufend eigentlich vorwärts bewegen über Annäherung und nicht über so sture Zielverfolgung.
Ist übrigens sehr schön, wie während unserem Gespräch über Medienkunst, über Technik dieses Geläut eingesetzt hat, diese akustische Manifestation einer künstlerischen Technik, die schon sehr, sehr alt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie alt, aber ich glaube, es ist doch sehr alt und das ist doch auch ein Prinzip hier in diesem Zentrum, dass sich Altes in Form von Architektur oder eben in Form von Kirchenglocken und Neues ständig begegnen. Ich denke, das ist etwas, was ihr auch aufnehmt in eure Arbeit.
Ja, also ich finde eben hier gerade in Romamuti was sehr Präsentes akustisch und glaube ich aber auch eben so unterbewusst sich manifestiert, sind die Glocken und das Wasser. Also wir sind ja hier direkt neben einem kleinen Fluss, aber wir haben jetzt schon Spaziergänge und kleine Wanderungen gemacht. Es gibt hier unglaublich viele Brunnen, so Steinbrunnen, und ich finde, diese beiden Elemente wirken jetzt auf mich, ohne dass jetzt das Wetter toll ist oder dass es hier so schön ist, diese beiden Elemente wirken auf mich sehr so innehaltend. Dass ich das Gefühl habe, so hier ist eine andere Zeit, hier ist irgendwie, man ist so ein bisschen wie in einer anderen Zeit oder wie in einem anderen Space. Und wir haben vorhin auch uns darüber unterhalten, also auch zum Beispiel Gerüche. Man merkt, wie man eigentlich in der Stadt fast keine Gerüche mehr außer Abgase wahrnehmen kann, weil eben diese Abgase alles überdecken. Und wir jetzt hier merken, wenn wir uns so, wir bewegen uns eben viel draußen, dass man unglaubliche Anzahl von Gerüchen wahrnimmt und wieder neu zu atmen beginnt. Und ich finde, dass für dieses Experiment, diese sinnliche Erfahrung, sehr unterstützend.
Und auch gestern, darf ich noch ein Beispiel erzählen, weil gestern hat einer unserer Gäste so um 23:30, also kurz vor Mitternacht, uns eingeladen zu einem Vortrag über die Was war der Titel?
Es ging um die Diskretion, also
Diskretisierung. Also und analog, genau. Analoge Signale, also analoge und diskrete Signale eigentlich, hat er uns erklärt, so in einem ganz schönen Beispielverfahren. Und da fand ich ganz schön, dass er hat das projiziert, also es wäre eigentlich, der Aufbau wäre bei uns an der Schule oder irgendwo in so einem Media Lab Situation oder so, eigentlich analog gewesen, hat an der Wand projiziert und hat einfach dazu geredet. Also, aber was völlig anders war, diese Wand war ja nicht bloß eine Wand, sondern es war die Wand mit den Fresken da oben in dem schönen Raum. Da gingen so Brüche, Risse durch den Screen durch und durchs offene Fenster hat der Brunnen hier draußen geplätschert. Das war eine absolut andere Situation. Ich denke, das hat unsere Wahrnehmung für dieses Thema verändert. Also wir haben nachher, also es hat es auch automatisch auf ein philosophisches Niveau gehoben. Wir haben nicht bloß über ein mathematisches Problem nachgedacht und das nachher abgehakt, okay, checke ich jetzt, was da der Unterschied ist, sondern es hat uns nachher, ich habe die Leute heute beim Frühstück wieder drüber reden gehört, er hat uns nämlich eine große Fragestellung präsentiert. Und das, denke ich, hat damit zu tun, dass wir das hier an einem spezielleren Ort tun und nicht irgendwo zwischen unseren Stühlen und Bänken und Autos und Pflichten und...
Ich glaube, ja genau, ich glaube eben, dass diese Situation hier einfach so diese Standardkanäle, die einfach bei vielen völlig überladen sind, wo sie auch gar nicht mehr aufnahmefähig sind, dass diese Situation einfach einen neuen Aufnahmekanal öffnet. Weil auch eben das Setting nicht mehr so standardisiert werden kann von der Wahrnehmung, so aha, ich bin jetzt in der Schule oder ich bin in einem Vortrag, ich bin in einem Symposium, jetzt wird über das geredet, schupp, sondern es ist eben man weiß nicht genau, in welcher Situation ist. Man ist mit vielen Leuten, die man kennt, mit denen man befreundet ist, aber dann wiederum doch gibt es so eine Struktur, man muss kochen, man hat ein Kochteam, man kocht mit Leuten, die man vielleicht nicht so gut kennt. Und ebenso dieses, das ist alles so ein bisschen leicht verschoben. Und ich glaube, das öffnet einfach einen Kanal, für den muss man nicht aktiv irgendwas tun, sondern der öffnet sich einfach. Und dann kommen eben genau solche Sachen zu, eigentlich eine Präsentation, wie sie hätte auch an der ZHDK passieren können.
An der Hochschule.
An der Hochschule, ja. Sorry. Ja. Die werden ganz anders aufgenommen.
Erzählt mir zum Schluss noch etwas von den konkreten Arbeiten, die auch ihr beispielsweise hier macht. Wir haben jetzt extrem eindrücklich auch gehört von diesem Klima der Reflexion, auch vom Klima des Diskurses, von den Erlebnissen und dem Austausch. Ich würde aber gerne noch etwas hören. Ihr habt ja, der Tag hat 24 Stunden und 8 Stunden schläft man und der Rest der Zeit ist man zusammen, man spricht ein bisschen darüber, aber ihr arbeitet ja auch und wenn man durch die Räume geht, dann sieht man überall, sieht man Leute an der Arbeit, man sieht Leute an Bildschirmen, man sieht Leute an Apparaten, teilweise wirklich sehr überraschenden Apparaten. Einfach ein Beispiel, oben hat jemand eine Modelleisenbahn aufgestellt und einige Lautsprecher in eine Orangensaftpackung eingepackt. Da wird auch gearbeitet. Was wird dann da so gearbeitet? Was macht ihr zum Beispiel ganz konkret in dieser Woche hier?
Also die Aufgabe ist ja eigentlich gewesen, dass wir sagen, am Ende der Woche gilt es, seinen eigenen Prototypen des Projektes, an dem man gerade arbeitet, vorzustellen, also den anderen, die hier auch fleißig mitarbeiten, denen sozusagen eine Vorabversion des Projektes zu präsentieren. Und jetzt Olsen, also das, was man jetzt gerade hört, ist im Hintergrund hört, ist sozusagen ein Instrument, das eben...
Das ist die Modelleisenbahn.
Genau, das ist die Modelleisenbahn. Und das hat Olsen gebaut und...
Kannst du doch den ganzen Namen
Olsen
sagen?
Olsen Wolf, also er hat mir aber gesagt, ich soll immer nur Olsen sagen. Und er nennt dieses Projekt flankierende Maßnahmen im Schienenersatzverkehr. Das ist das eine Projekt, an dem er arbeitet. Und dann arbeitet er noch an Action Painting Unanswered Call. Das Action Painting macht er mit Hilfe eines Mobiltelefons.
Das ist, wenn also das hat Farbe, ist mit Farbe versehen, oder? Und wenn sein Call, also wenn er nicht abhebt und sein Vibra-Alarm losgeht, dann zittert das Teil halt übers Papier und macht ein Action-Painting.
Genau, so und anlehnt an Jackson Pollock.
Genau.
Ihr selber habt auch Projekte. Erzähl vielleicht, Niki, du etwas von dem, was du hier machst.
Ja, also bei mir ist es, ich sehe mich immer wieder vor die Aufgabe gestellt, dass ich in einem noch nicht existierenden Raum eine Installation vorbereiten soll mit Projektionen, also Video und Klanglandschaft, und dass ich dafür einfach noch keine Tools in der Hand habe, wie ich das vorab visualisieren könnte. Also einerseits mal für mich, dass ich mir das vorstellen kann, weil ich bin keine Architektin, ich habe relativ Mühe, mir Räume vorzustellen, wenn ich nur Maße vor die Augen, also vorgesetzt kriege. Und abgesehen von den ganzen Materialitäten und Stimmungen und Luftzügen und so weiter, was man ja eh nicht abschätzen kann, aber nur schon den Raum selber, tue ich mich schwer. Wo platziere ich die Dinge? Wie wirkt eine Größe? Oder? Und wo geht eigentlich Schall dann durch? Also einerseits eben für mich, für die Entwicklung, für den Entwicklungsprozess. Und andererseits gibt es aber dann auch ja immer Zusammenarbeiten, wo man sich, also entweder mit Künstlern oder mit Auftraggebern oder so, wo man Dinge einfach mal visualisiert haben muss und das zeigen. Und dafür versuche ich, ein Modell zu entwickeln mit einer eigenen Handschrift. Ich will mich nicht stützen auf die 3D-Renderings, weil mir die unendlich nicht gut gefallen und weil die unendlich viel schon transportieren, was ich gar nicht sagen will. An Bildinformation. Und ich bastle jetzt an einer Mischung rum aus einem Pappmodell, also einem Architektur-Pappmodell, wo ich Blue Boxes rein montiere und dann mit einer Minikamera eigentlich da durchgehe und dann im Video-Editing auf diese Blue Boxes wieder das Bewegtmaterial hinein montiere und so, dass ich in dem stehe. Einfach, dass meine künstlerische Handschrift eigentlich schon in der Modellierung eigentlich zum Tragen kommt. So was versuche ich jetzt zu
erarbeiten. Ist lustig, weil wenn man dir beim Arbeiten zuschaut, dann sieht man dich mit einem Teppichmesser, einem Kartonagemesser, sieht man dich Papier bearbeiten und ornamentale Strukturen hervorheben, und was du erzählst, das geht noch ein ganzes Stück weiter. Ja. So vielleicht auch ein Beispiel für eine Arbeitsweise, wo sehr viele verschiedene Techniken und Technologien zum Einsatz kommen. Weil das kann man sich nicht unbedingt vorstellen, was du jetzt erzählt hast, wenn man das nicht weiß. Man denkt, das sieht so ein bisschen aus wie Handarbeit, Scherenschnitt, Ornamentik. Martin, wie ist es bei dir? Woran arbeitest du?
Zurzeit arbeite ich an einem Project Proposal eigentlich. Das heißt, in dem Sinne ist es noch ganz früh in der Phase. Und thematisch geht es um die Frage von der Rolle von Technologie im Alltag in Großstädten für Menschen. Und die spezifische Frage, mit der ich mich beschäftige, ist quasi die Frage von diesen mentalen Stadtkategorien, welche einzelne Personen, jedes Individuum mit sich rumträgt aufgrund von Mund-zu-Mund-Kenntnissen oder auch Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, und zu welchen Entscheidungen dies implizit und vielleicht auch unbewusst oftmals führt. Und ich versuche im Moment, ich arbeite einerseits an Visualisierung, welche ich in Interviews einbauen werde, wo ich ganz bestimmte Situationen vorstelle, versuche dem Interviewten zu sagen, soll sich vorstellen, in so einer Situation zu sein. Zum Beispiel, er hat vor, für längere Zeit in eine Großstadt zu gehen, wie New York oder Tokio, wo man sich eigentlich primär nicht auskennt, auch kein soziales Netzwerk hat, und welche Rolle Technologie und Informationen im Alltag da spielen können. Die Idee da ist, quasi mit IP-Traffic zu arbeiten, der visualisiert wird, aber thematisch und nicht volumenmäßig, wie man das eigentlich bis dahin vor allem kennt, und aufgrund dessen zu neuen Ideen und auch Gegensätzen zu kommen, welche Stadtteile für was stehen.
Also zum Beispiel eine inhaltliche Analyse der Webseiten oder Webabfragen, welche in einem ganz bestimmten geografischen Raum gemacht werden. Das tönt sehr spannend. Das
ist eine Mischung aus soziologischer Studie und quasi Stadtforschung.
Monja, du bist ja die das ein bisschen auch zusammenhält mit der Darkbot-Idee. Hast du auch neben dem Organisieren noch Zeit für eigene Projekte?
Ja, ich habe sehr viel Zeit, weil wir haben hier eigentlich so die ganze, das ganze Organisatorische, das haben wir vorher gut organisiert, dass wir dann, wenn wir vor Ort sind, eben nicht mehr so viel rumorganisieren müssen. Und also ich habe auch mein eigenes Projekt mitgebracht. Das aktuelle Projekt, an dem ich arbeite, sagen wir mal, das Thema sind akustische Reenactments, also akustische Rekonstruktion oder wiedererlebbar machen von Ereignissen. Und im Speziellen arbeite ich momentan auf ein Hörbuch hin, auf eine Publikation, ein Buch, das visuell, also in Bildern, ein Haus zeigt, das es dann zu dem Zeitpunkt, wo das Buch herauskommt, das Haus gibt es eben nicht mehr, aber es gibt eben dieses Buch über dieses Haus und es wird ein Soundtrack zu diesem bebilderten Haus geben, das die Geräusche des Hauses sozusagen wieder hörbar macht und aber auch die eben diese Räume wieder erlebbar. Und das ich bin da auf dieses Thema jetzt gekommen mit dem Haus und dem Abriss, dadurch, dass ich, also auf das Thema bin ich über Nikis Seminar gekommen, die das behandelt haben, aber im Speziellen ist auf dieses Thema mit dem Abriss ist einfach, dass ich sehe in der Stadt, also auch in Zürich wird noch sehr viel abgerissen, jetzt momentan war auch China oft in den News, dass so diese ganzen Hutongs, diese traditionellen Siedlungen eingestampft werden und habe mich eben so dieser Thematik des Unterbruchs einer Kontinuität und das Auslöschen von ja, Identifizierungspunkten, dass ich mich diesem Thema mal annehme. Ich bin noch ganz am Anfang, deswegen ist es für mich sehr gut, dass ich jetzt hier mal einfach mal so ein bisschen so ein Prototyp einfach von meinem Buch machen kann und dann sehe, wie kann sich das Ganze weiterentwickeln. Genauso wie Niki gesagt hat, ich bin noch nicht so fest. Also durch dieses Prototyping es macht sehr viel Spaß, das zu machen, auch mal nicht am Computer zu arbeiten, sondern mehr handwerklich. Und auch zu sehen, was entsteht auch durch diesen Prototyp. Ich habe schon gemerkt, es sind ganz viele Sachen herausgekommen, wo ich weiß, okay, da dachte ich, das würde funktionieren, aber durch das Arbeiten im Prototyp habe ich gemerkt, das wäre eine falsche Richtung gewesen. Ich muss mir was Neues überlegen. Und so für mich hat sich das jetzt schon sehr ausgezahlt.
Herzlichen Dank noch einmal diesen drei jungen Gästen hier im Arc in Romainmôtier. Vielleicht noch einmal ganz kurz, die Gastwoche, die Atelierwoche wurde gestaltet von Darkbot Swiss, von diesem Netzwerk, internationalen Netzwerk von Medienkünstlern, die eben Strange Things with Electricity tun. Und die Gäste in diesem Podcast waren Niki Schawalder, Monja Pletsch und Martin Feutz. Und den dreien herzlichen Dank und gute Fortsetzung der Arbeit.
Ja, vielen Dank.